Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Headlines. Erneut mit vielen spannenden Themen. Eine Vertragsverlängerung bei den Bayern ist durch. Die Bosse konnten mit dem nächsten Star eine Einigung erzielen. Auf der anderen Seite sieht es mit einem Stammspieler nicht so gut aus, nicht so rosig aus. Da haken die Vertragsgespräche aber mal gewaltig. Auch da blicken wir drauf, was denn da gerade passiert. Außerdem treiben die Bayern auch weiter die Kaderplanung voran. Es gibt einerseits Ideen, wie man den Kader natürlich weiter aufbessern könnt für die kommende Saison, um da wieder die Ziele voll anzugreifen. Außerdem aber auch viele Streichkandidaten, wo die Zukunft nach wie vor ungewiss ist, wie es über den Sommer hinweg nach der Club-WM ausschauen könnte. Mit an meiner Seite Wirko und Sebastian. Freut mich sehr, dass wir heute über diese ganzen Themen reden werden. Sehr viel Spannendes, was gerade passiert. Im letzten Drittel der Saisonhälfte, nenne ich es jetzt mal kurz vor der potenziellen Meisterfeier am Wochenende, sogar in der Bundesliga, wo es schon soweit sein könnte, erreicht die Bayern eine schöne News, sage ich mal, und zwar steht Leroy Sané wohl kurz vor einer Einigung, kurz vor einer Vertragsverlängerung. Wirko, was ist da in den letzten Tagen passiert und wann könnte es dann wirklich soweit sein, dass die Unterschrift auf dem Papier die Tinte trocken ist?
Ja, das Thema Sané hat sich ja in den letzten Monaten auch zu einem Dauerthema entwickelt, war so ein bisschen immer die Verlängerung, die bei den Verantwortlichen nicht die oberste Priorität genossen hat, weil man sich unsicher war, ob man möchte oder nicht möchte. Und der Spieler möchte, hat auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt, er fühlt sich in München wohl, er würde gern bleiben. Und jetzt kam eben diese Woche die Meldung, dass Club und Spieler sich geeinigt haben. Es gibt sozusagen eine mündliche Einigung. Die Rahmenbedingungen wurden ausverhandelt und was man hört und was man liest, ist es reine Formsache, dass die Unterschrift noch quasi drunter gesetzt wird und dann ist das Ding durch. Im Raum steht ein neuer Dreijahresvertrag. Wir wissen alle, der Vertrag von Sané läuft jetzt diesen Sommer aus. Das heißt, er würde einen neuen Vertrag bis 2028 bekommen. Ist mit Blick auf sein Alter auch, denke ich, durchaus vertretbar. Was natürlich spannend ist und was so die meisten Fans bewegt hat, war so die Gehaltsfrage. Bei Sané ging es ja nie darum, ob er das Potenzial hat oder grundsätzlich die Fähigkeiten, sich beim FC Bayern durchzusetzen, sondern eher um die Frage, kann er dieses Potenzial regelmäßig und konstant abrufen? Und das war immer so das, was die Fans, was die Experten immer an ihm gestört hat. Und er hat jetzt in der Rückrunde, hat die Leistungskurve deutlich nach oben gezeigt. Das war mit ein Grund, warum die Verantwortlichen gesagt haben, okay, wir wollen weitermachen. Er hat durchaus abgeliefert, definitiv besser als in der Hinrunde. Und man hat es geschafft, das Gehalt deutlich zu reduzieren. Also wir hatten ja schon, glaube ich, in den vorherigen Folgen mal ein bisschen drüber gesprochen. Was man so hört und liest, ist, dass er von einem Topverdiener deutliche Einbußen hinnehmen muss. Und zwar sinkt sein Fixgehalt pro Jahr, also das, was er wirklich vertraglich gesichert hat, so auf 9 bis 10 Millionen Euro. Und durch Bonuszahlungen kann das Ganze nochmal so auf 15 Millionen ansteigen, wenn wirklich alles eintrifft in Form von Titelprämien, Torprämien etc., was da so alles eben bei den Bayern anfällt. Und das ist schon ein deutlicher Zugeständnis von der Spielerseite. Davor lag Sané irgendwo zwischen 18 bis 20, was man so gehört hat. Und ja, da nimmt er schon ordentliche Einbuße hin, was eben daran liegt, dass er unbedingt bei Bayern bleiben wollte. Es gab auch immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr nach London bzw. nach England. Auch da gab es viele Interessenten. FC Arsenal war da ziemlich heiß. Auch Liverpool wurde da gehandelt. Und jetzt auch in den letzten Wochen kam Meldungen aus, wonach Sané in der saudischen Liga bei einem oder anderen Verein auf der Liste stand. Klar, als ablösefreier Spieler mit Ende 20, sage ich mal, in seiner körperlichen Blütezeit, gab es da schon viele Interessenten. Aber wie gesagt, Sané fühlt sich im Team wohl. Seine beiden Buddies, Musiala und Davis, haben verlängert, auch privat. Was man immer wieder hört, fühlt er sich sehr wohl in München und er hatte kein Bedürfnis, da jetzt nochmal irgendwie ein Auslandsexperiment zu starten, gerade Richtung Saudi-Arabien. Und ja, also Max Eberl hat es zwar heute wieder vor dem Spiel gegen Mainz sozusagen nicht dementiert, aber den klassischen Satz, wir werden was verkünden, wenn es was zu verkünden gibt. Aber wie gesagt, die Vögel zwitschern jetzt von den Dächern, es ist nur noch die Unterschrift fehlt, die berühmt-berüchtigten finalen Details müssen geklärt werden und dann könnte das Ding eigentlich im Laufe der kommenden Tage, vielleicht sogar bis zur nächsten Folge Headlines bei uns unter Dach und Fach sein.
Ja, Sebastian, kurze Einschätzung deinerseits. Ich habe auch in den sozialen Medien mal reingeschaut, es gibt doch sehr viel kritische Stimmen rund um die Person Sané. Wenn man sich dann aber die Vertragsdetails, die Details um den Deal anschaut, dann auch wieder viel positive Stimmen. Kurze Einschätzung, good deal or not so good?
Naja, man muss ja zumindest sagen, dass Eberl jetzt einmal geschafft hat, Gehalt einzusparen, da nicht noch irgendwie die Signing-Fee draufzuhauen. Vico hat es schon gesagt, es wird billiger, als es vorher war. Und eigentlich muss man, wenn man objektiv mal die Saison anschaut, hat Leroy Sané eigentlich eine seiner besten Saisons im Bayern-Trikot gespielt, hat schon konstant Leistung gebracht, war, ich würde es schon fast Stammspieler nennen, also hat in vielen wichtigen Spielen von Anfang an gespielt. Und den dann zu einem günstigeren Preis zu kriegen, ist schon ganz gut. Andererseits verdient er ja trotzdem noch sehr viel Geld. Also das dürfen wir auch nicht vergessen bei den unfassbaren Summen, die da immer rumgeworfen werden. Bei Bayern, wenn es um die Gehälter geht, ist jetzt 10 Millionen im Jahr auch noch nicht die Sparnummer. Also da ist immer noch einer der bestverdienenden Bundesligaspieler. Erst recht, wenn man die anderen Bayern-Spieler wegstreicht, dann verdient er wahrscheinlich immer noch mehr als jeder Bundesligaspieler aus den anderen Clubs. Also ist es für ihn auch noch. Es sind auch noch zwei warme Mahlzeiten drin am Tag und insofern ist es, glaube ich, schon ein guter Deal und er hat schon auch noch was im Tank. Also jetzt gerade auch die Verletzungsprobleme scheint er in letzter Zeit irgendwie unter Kontrolle gekriegt zu haben. Das heißt, dann können die Bayern auf einen verlässlichen Offensivspieler setzen, dann auch noch in den nächsten Jahren.
Ja, wie seht ihr das ganze Thema? Ist die Sané-Verlängerung ein guter Meilenstein? Hat man sich dadurch vielleicht auch einen ja teureren Nachfolger erspart, da ja Sané ablösefrei gegangen wäre? Schreibt eure Meinung dazu wie immer sehr gerne in die Kommentare. Und ja, während wir jetzt gute Nachrichten überbringen konnten, sage ich es mal, gibt es eine Personalie, bei der die Gespräche gut anfingen und jetzt ja alles andere als gut verlaufen. Es geht um Dayot Upamecano. Auch da sind sich ja die Bosse, Trainer eigentlich einig, dass man den Spieler langfristig binden will, dass man ja Upamecano als festen Bestandteil weiter im Kader haben will, Sebastian, aber irgendwie will es nicht so recht laufen bei Upamecano. Ja, was sind da gerade so die Baustellen oder die Hindernisse, die eben den Deal zwischen Spieler und Verein gerade ja verhindern, und könnte es womöglich sogar auch zu einem No-Deal kommen, in dem das Ganze vielleicht sogar platzt?
Ja, es geht halt wie immer ums Geld. Es scheint jetzt so, dass Upamecano wirklich zu viel verlangt. Also davon ist es davon die Rede, dass er echt eine Verdopplung will. Er kriegt wohl jetzt gerade so 7 bis 8 Millionen und 15 bis 16 sind so im Gespräch. Also das ist das, was die Upamecano-Seite fordert. Und da muss man ja ganz klar sagen, die haben ja anscheinend den Schuss nicht gehört. Beim FC Bayern wird die ganze Zeit über Sparen geredet. Andererseits muss man auch sagen, es wird viel über Sparen geredet und nachher werden doch wieder dicke Gehälter verteilt, wenn man jetzt mal schaut, wie es bei Davis gelaufen ist, vor allem bei Davis, wie es bei Kimmich gelaufen ist. Neuer kriegt auch bestimmt jetzt für das nächste Jahr auch kein so viel schlechteres Gehalt. Insofern denken sich die Leute halt da auch, warum soll ich jetzt weniger verdienen? Sané macht's vor, also jetzt ist vielleicht dann doch ab dieser Linie mal Sparsamkeit angesagt. Aber ich glaube schon, dass es Potenzial hat, da Probleme zu geben, weil ich glaube, Upamecano wird so ein Spieler sein, wo die Bayern echt hart bleiben könnten. Und wenn der sich vorstellt, dass er wirklich das Doppelte verdienen will oder in so eine andere Gehaltsklasse springen will, dann ist da schon ein Wechsel drin. Es wird da immer gemunkelt über PSG. Das würde ja auch Sinn machen. Französischer Nationalspieler. Ich denke, er wird sich auch in Frankreich natürlich dann wohlfühlen, zurück in seine Heimat. Und ich fände es ehrlich gesagt auch einen ganz interessanten Deal. Also ich glaube, er hat immer noch einen sehr hohen Marktwert. Da könnten die Bayern so um die 50 Millionen einnehmen. Ich würde mir das ehrlich gesagt bei Upamecano schon überlegen. Er hat sich stabilisiert in dieser Saison. Aber man muss ja auch sagen, wenn er jetzt über eine Gehaltsverdopplung spricht, ist er doppelt so gut geworden, wie als er damals gekommen ist von Leipzig? Sehe ich eigentlich nicht so. Er ist ja mit sehr viel Hoffnungen gekommen. Ihm wurde viel Potenzial nachgesagt. Und wir wissen alle und alle Bayern-Fans wissen, er hat sehr oft gepatzt. Das hat er jetzt zurückgefahren. Andererseits ist er jetzt wieder verletzt. Also er ist eigentlich nicht in der besten Verhandlungsposition. Aber wenn er die Angebote hat und wenn er ein Angebot hätte von PSG vor allem, könnte ich mir schon vorstellen, dass er darüber nachdenkt. Und ich könnte mir genauso vorstellen, dass die Bayern da hart bleiben. Und es wird ja auch immer drüber geredet, die Bayern brauchen Verkäufe. Vielleicht ist es leichter oder es ist wahrscheinlich sicher leichter, so einen Upamecano an PSG zu verkaufen, als so Kandidaten, über die immer geredet wird, wie Gnabry oder Goretzka, wo der Markt halt dann doch nicht so da ist. Wäre das für mich schon ein Kandidat, Upamecano unterm Strich, wo man über einen Verkauf nachdenken würde und wo es alles andere als sicher ist, dass eine Verlängerung da jetzt schnell stattfinden wird.
Ja, wäre es fatal, Upamecano zu verlieren, oder wäre das ja durchaus ein Spieler, von dem man sich trennen könnte. Auch da natürlich sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn wir schon von Spielertrennung sprechen, wenn wir schon von der Kaderplanung sprechen über den Sommer, können wir direkt zum nächsten Thema über, Wilko. Die Bayern treiben ja die Kaderplanung gerade sehr, sehr aktiv voran. Ich meine, man ist jetzt in der heißen Saisonphase. Viele Spieler schauen sich schon nach neuen Vereinen um. Es gibt extrem viel Gerüchte vom Sommer. Die Bayern werden mit der Club-WM viel zu tun haben, müssen aber hinter den Kulissen natürlich auch den Kader für die kommende Saison aufstellen, müssen aber natürlich auch die Zukunft einiger Spieler noch klären. Deswegen lass uns doch gerne mal anfangen, positionsgetreu, wenn wir jetzt ins Tor blicken und in die Abwehr, in die Defensive der Bayern. Welche Namen könnten uns da kommende Saison auf jeden Fall wieder begegnen und bei welchen Namen sieht es gar nicht gut aus? Wir haben jetzt Upamecano kurz angesprochen, der potenziell gehen könnte. Im Tor gibt es 4 Torhüter. Wie schaut ja die Bayern-Torwartposition und Abwehr idealerweise in der kommenden Saison aus?
Ja, bevor wir da vielleicht reingehen ins Thema, wen könnten Sie holen? Ich glaube, das Thema Verkauf wird diesen Sommer eine ganz, ganz große Rolle spielen beim FC Bayern. Ich kann das Wort zwar nicht mehr hören, aber es ist nun mal so, Sparkurs ist ausgerufen und wir wissen auch alle, welcher Spieler in diesem Sommer ganz, ganz oben auf Position 1 steht. Das ist Florian Wirtz, der kostet ein paar Euro und dafür muss man sich einfach, sage ich mal, von Kaderspielern trennen, die in den Planungen von Kompanie keine Rolle mehr spielen. Da gibt es durchaus einige, auch in der Defensive. Fangen wir vielleicht mit dem einfachen Thema an, Torwartposition. Auch wenn es da, was mich persönlich immer wieder wundert, gefühlt jede Woche immer wieder Gerüchte gibt. Auch diese Woche gab es ja Meldungen von wegen, dass aus Spanien ein Keeper auf der Liste steht. Dann gibt es das Thema Diego Costa, es gibt Bart Verbruggen, es gibt von Parma den Suzuku, glaube ich, oder Suzuka heißt der. Also diese Torwart-Gerüchte, die reißen nicht ab, obwohl die Bayern im Winter sich da sozusagen mit Obig verstärkt haben. Aber da gibt es eine ganz klare Rangordnung, ganz klare Hierarchie und die heißt, dass die Bayern mit Manuel Neuer als Nummer 1 in die kommende Saison gehen. Dahinter ist sozusagen die 1B, würde ich ihn jetzt sogar schon nennen, ist Jonas Obig. Warum 1B? Weil es eine klare Absprache gibt zwischen Neuer und Obig und dem Torwartteam, dass es eine, ja, nur so eine Art Spielerwechsel, Torwartwechsel geben wird. Das heißt, in Abstimmung zwischen den drei wird entschieden, wann Obig spielt. Also das Modell, das man eigentlich schon vor 3 Jahren in Nübel oder 4 Jahren in Nübel in Angriff genommen hat, wird jetzt nochmal sozusagen neu aufgerollt und wir wissen auch alle, Neuer ist vermutlich das letzte Jahr, wo er spielt und ist jetzt wohl bereit, sage ich mal, von seinem Thron loszulassen. Und Daniel Perez ist einer, der ist ganz klar ein Abgangskandidat, ob fest oder per Laie, wird sich zeigen, aber auf jeden Fall einer, der im Sommer, glaube ich, den Verein verlassen wird. Und dementsprechend werden die Bayern auf der Torwartposition meiner Meinung nach kein Geld in die Hand nehmen, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht. In der Defensive ist es ein bisschen trickier, würde ich sagen. Da gibt es gerade auf den Außenpositionen hast du diese lange Davis-Verletzung, da sind die Bayern hinten links nicht wirklich ideal besetzt. Da muss jetzt ein Guerrero quasi aushelfen, ein Stanisic. Guerrero ist eher ein LM oder sogar ein OM. Stanisic ist eher ein IV oder ein RV. Also auf LV, also auf der Linksverteidigerposition, hat man keine richtige gute Lösung für den Saisonstart. Man hat mit Ito und wie gesagt Davis 2 Spieler, die lange ausfallen. Da muss man schauen, ob man vielleicht günstig was macht oder ob man eventuell eben Adam Aznout zurückholt, was die naheliegendste Option wäre, ein sogenannter interner Transfer, der ist ja gerade ausgeliehen an Valladolid, die diese Woche abgestiegen sind aus der La Liga, das heißt, der wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit zurückkommen und vermutlich seine Spielzeit dann bekommen auch in der neuen Saison. In der Mitte ist für mich so die größte Baustelle, also da hast du mit Dyer, wir hatten es gerade Upamecano und Min-Jae Kim, hast du da 3 richtige Innenverteidiger. Dyer hat meiner Meinung nach sich zu den stabilsten IVs entwickelt in den letzten Monaten, hat für mich gegen Inter einen guten Eindruck hinterlassen. Da ist wohl eine Verlängerung auch eine Formsache und dann hast du die großen Fragezeichen Min-Jae Kim, Dyer, Upamecano. Mein persönliches Gefühl sagt mir, die beiden werden was in der Innenverteidigung machen. Also dieses Gespann Kim, Upamecano hat mich persönlich nicht überzeugt, die ganze Saison über hinweg. Entweder hat der eine gepatzt oder der andere, aber ich kann mich nicht erinnern an 5 Spiele, wo beide mal konstant ihre Leistung abgerufen haben. Und dementsprechend glaube ich, dass die Bayern mindestens einen von den beiden im Sommer ziehen lassen werden. Momentan eher wohl Kim als Upamecano, weil Kim auch einen sehr, sehr großen Markt hat. Und dann hast du noch die Rechtsverteidigerposition. Auch da, finde ich, hat man diese Saison mit Conny Leimer lange Zeit sozusagen eine 1B-Lösung auf der spielen lassen, aber Leimer hat halt einfach Tempodefizite. Also er macht defensiv, macht das gut, aber offensiv, finde ich, ist er da viel zu passiv und auch da muss man sich umschauen. Stanisic ist eigentlich der ursprüngliche RV gewesen, den man so geplant hatte vor der Saison, dann ist er lange verletzt ausgefallen. Also Auch da wird so ein bisschen davon abhängen, wo Stanisic vielleicht gebraucht wird. Wird da vielleicht eine IV gebraucht oder RV? Aber die Defensive finde ich diesen Sommer die spannendste Kaderbaustelle, weil man auch gegen Inter gemerkt hat oder auch in den Top-Spielen, dass immer mal wieder ein Patzer reinkommt, der die Bayern dann einfach zurückwirft und das tut einfach weh. Also ich selbst als Zuschauer, wenn ich dann im Stadion bin und das Spiel verfolge oder vom TV, ich habe, wenn ich ehrlich bin, schon seit ein, zwei Saisons nie so ein richtig gutes Gefühl, was unsere Abwehr angeht, weil ich immer wieder Angst habe für den Patzer und ich kann mich noch erinnern zu Triple-Zeiten, als dann ein Alaba hinten drin war oder ein Hernandez. Da bist du mit ganz anderer Stimmung ins Spiel gegangen, weil du wusstest, okay, die Jungs können mal wieder zu Null spielen. Jetzt feiern wir ja schon ein zu Null-Spiel gegen Heidenheim wie einen richtigen Erfolg und ich glaube, das haben auch die Verantwortlichen erkannt und werden in der Abwehr das eine oder andere in die Wege leiten.
Du sagst was ganz Interessantes, die Verantwortlichen haben es erkannt, man muss was machen, es ist Handlungspotenzial da. Die Bayern-Defensive steht nicht wirklich stabil da. Trotzdem scheint es so, als würde man ja auf einer Position am meisten investieren, beziehungsweise in einem Bereich der Mannschaft. Und zwar, wenn wir Richtung Mittelfeld blicken, Sebastian, und auch gerne Sturm dann, damit du ja die Aufgabe dieses Duos erfüllst. In der Innenverteidigung, in der Defensive soll jetzt viel passieren. Wie sieht es denn aus im Bayern im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld und dann eben auch in der Sturmspitze? Warum soll da mit Florian Wirtz am meisten Geld investiert werden? Ist es überhaupt schlau? Und ja, könnte man dadurch Verkäufe vielleicht die ganzen Kaderumbaupläne irgendwie auch noch refinanzieren? Ich meine, Tom Bischoff ist jetzt als Neuzugang, steht schon fest. Muss da jemand für ihn weichen und wie geht es eben auf den Flügeln auch noch weiter?
Ja, viele Fragen, viele Spieler. Ich fange mal an mit Florian Wirtz. Da wissen wir ja alle, das geht nicht darum, dass die Bayern auf dieser Position wirklich einen Mangel haben und deshalb sagen, wer ist der beste Spieler, den wir auf dieser Mangelposition finden können, so wie es wahrscheinlich jetzt in der Innenverteidigung ist, sondern die sehen einfach, was für ein klasse Spieler Florian Wirtz ist und den will man einfach holen und dann muss für den Platz geschaffen werden. Ich denke, es muss für ihn sogar Platz geschaffen werden mit einem gewissen Systemwechsel, weil man hat noch Jamal Musiala, wenn alle fit sind. Dann spielst du eigentlich ein System mit zwei Zehnern, dann muss Olise da noch untergebracht werden. Also das wird ziemlich interessant. Wer weicht dann eher aus auf den Flügel oder wie stellt man sich da taktisch auf? Spielt man vielleicht sogar mit vier offensiven Mittelfeldspielern? Das muss ich dann zeigen. Also den Musiala und dann noch zwei Flügelspieler wäre natürlich die volle Offensivpower, die man daheim gegen Heidenheim oder Hoffenheim dann natürlich auch mal auspacken könnte. Aber jetzt lass mal von hinten aufrollen, ab Mittelfeld, da ist Kimmich gesetzt, jetzt nach der Vertragsverlängerung, da gibt es eigentlich keine Diskussionen. Neben ihm sehe ich dann eigentlich in der Zukunft Pavlovic, auch wenn jetzt die ganze Zeit über Goretzka geredet wurde, er wäre ja angeblich so stark zurückgekommen. Und ja, er hat sich natürlich zurückgekämpft, war ja am Anfang der Saison praktisch aussortiert und hat dann doch eine gewisse Anzahl von Spielen gemacht, hat auch ein paar Spiele nicht schlecht gemacht, aber mir ist da ein bisschen zu viel Hype gemacht worden. Es gab ja jetzt echt Stimmen von wegen, man darf den jetzt nicht ziehen lassen und der hätte jetzt so gut gespielt. Wenn man sich wirklich mal die einzelnen Leistungen anschaut und auch seinen Notenschnitt, war das nicht wirklich gut. Also er spielt sehr, sehr unauffällig, macht wenig in der Offensive, ist immer auf Sicherheit bedacht. Da verliert man nicht viel, aber man gewinnt halt auch nicht viel. Also was ihn früher ausgezeichnet hat in seiner stärksten Zeit, wirklich dieser Box-to-Box-Spieler, der auch mal Torgefahr entwickelt, war eigentlich nicht so und vor allem nicht in den wichtigen Spielen. Also gerade in der Champions League habe ich ihn meistens sehr, sehr grau gesehen. Da hat er den Bayern wenig weitergeholfen. Also ich sehe da schon potenziell und in der Zukunft Pavlovic in der Zentrale zusammen mit Kimmich. Dann die Offensivposition ist für mich gesetzt. Olise hat eine super Saison gespielt, hat sich super eingefügt. Der wird auch weiterhin Star der Mannschaft sein. Dann hätte man da Musiala. Eventuell wird's. Stand heute will ich eigentlich noch nicht so dran glauben. Ich glaube, das wird so ein unfassbar schwieriger Transfer. Und ich glaube auch, dass die Bayern sich da keinen Gefallen tun, dass sie so offensiv seinen Namen immer ins Gespräch gebracht haben. Also den Deal musst du erstmal stemmen. Gerade in einer Zeit, wo eigentlich die ganze Zeit über Sparen geredet wird, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Also lasst uns mal schauen, ob am Ende der Transferphase wirklich da ist. Und dann gibt es halt auf der linken Seite, vor allem also mit Sané, haben wir jetzt gehört, wurde verlängert. Das ist auch einer, den du immer bringen kannst. Ich glaube, Coman ist ein sicherer Abgang. Der schielt auch sehr nach Saudi-Arabien. Ist auch kein Wunder, wenn er da 25 Millionen netto verdienen kann. Also das ist nochmal am Ende, was im Konto rauskommt, wahrscheinlich fast doppelt so viel, wie Harry Kane jetzt bei den Bayern verdient. Da kann man ihm dann auch keine Vorwürfe machen. Also der will da, glaube ich, gerne hin, auch in seinem Alter. Macht es ja auch jetzt langsam Sinn. Und vorne Harry Kane ist eine interessante Position auch. Vertrag läuft nur noch bis 27. Da will kein Bayern-Fan so richtig drüber nachdenken. Aber ich glaube schon auch, dass man sehen muss, kann man da vielleicht nochmal Geld reinkriegen? Kann man das nochmal refinanzieren? Also die Geldprobleme in Anführungszeichen bei den Bayern kamen ja erst nach dem teuren Harry Kane-Transfer. Der hat sich sportlich voll gelohnt. Ich glaube, 60 Tore in 60 Bundesligaspielen, das ist schon krass. Aber war halt sehr viel Geld, kostet sehr viel Gehalt. Findet man da vielleicht einen Spieler, der jünger ist, hungriger ist, günstiger ist und vielleicht irgendwie an diese Torquote rankommen kann? Vielleicht will er auch nochmal nach England. Also ich glaube, diese Personalie Harry Kane ist nicht ganz so klar, wie viele sich gerne einreden würden oder jeder Bayern-Fan eigentlich gerne sagen würde, okay, der bleibt jetzt über die nächsten 2 Jahre sicher noch hier. Ich glaube, da könnte es vielleicht auch Gedankenspiele geben und das wird nochmal sehr, sehr interessant. Vielleicht schon in dieser Transferphase, ich glaube aber eher, dass es dann zum nächsten Jahr hin interessant werden könnte. Jetzt die Frage, habe ich noch wen vergessen, oder?
Palinha ist noch so eine der heißesten Aktien, sage ich mal, die jetzt noch Geld einbringen könnten. Über den, ja, könnte man vielleicht noch kurz ein Wort verlieren.
Ja, da haben wir ja schon öfter gesagt, also ich sehe es so, dass Palinha keine Zukunft hat bei den Bayern. Gerade technisch reicht es dabei ihm nicht. Er hat auch wenig Spiele gemacht für das Geld, was er gekostet hat. Und da gibt es jetzt wohl Hoffnungen, dass man ihn nach England verkaufen könnte. Es wäre ja schon super, wenn man das Geld wieder reinbekommt, was man damals ausgegeben hat, so rund 55 Millionen. Fulham denkt wohl ernsthaft drüber nach, ihn zurückzuholen. Das wäre natürlich klasse. Vielleicht hat man sich damals schon ein bisschen in der Mitte einigen müssen, weil es war auch kein leichter Transfer, keine leichten Verhandlungen und vielleicht sind die Bayern da einen Schritt entgegengegangen und jetzt geht Fulham dann wieder einen Schritt entgegen und dann am Ende steht eine schwarze Null. Das wäre, glaube ich, schon noch gut bei dem Transfer. Es gibt wohl auch noch andere Interessenten wie West Ham, da muss man mal sehen, was sich entwickelt, aber ich denke, Palinha wird jetzt nicht über den Status eines Bankspielers hinauskommen, auch wenn Tom Bischoff nochmal fürs Mittelfeld kommt. Und dann wäre halt einfach ein sehr, sehr teurer Bankspieler weiterhin. Da muss man eigentlich einen Transfer hinkriegen.
Ja, viele Fragezeichen, die vor allem mit Florian Wirtz zusammenhängen. Ich habe auch die Frage auf Instagram an die Community gestellt, wie viele denn an Wirtz-Transfer im Sommer 2025 glauben. 757 haben gesagt, ja, ich bin fest überzeugt. 600 haben gesagt, nein, er wechselt nicht nach München. Sebastian, du hast das schon kurz durchblicken lassen, dass du auch nicht so wirklich dran glaubst. Wirko, wie ist deine Einschätzung? Ja, nein?
Um ehrlich zu sein, habe ich da gar kein Bauchgefühl. Also was mich so ein bisschen stört, ist, dass der Spieler, also Wirtz, wohl eher Richtung England und Spanien schaut, also Man City und Real Madrid und die Familie, also sein Vater als Berater da so eher Richtung München neigt, was aber am Ende des Tages ja nicht ausschlaggebend sein sollte, weil der Spieler muss es entscheiden. Ich sehe es so ein bisschen wie Sebastian. Ich glaube, man muss Musiala Wirtz ganz klar aufzeigen, was ist denn die Spielidee, weil hat ja auch schon gesehen, in der deutschen Nationalmannschaft, die beiden können harmonieren, aber irgendeiner muss sich dann ein Stück weit ein bisschen verbiegen oder ein bisschen anpassen. Also mit 2 Zehnern, mit dem wackeligen defensiven Mittelfeld oder Mittelfeld der Bayern, glaube ich, wird es schwierig mit einem Mittelfeldspieler, mit einem defensiv Denkenden. Und dann, also was für mich die absolute Krux ist auch die Frage, wen kriegen sie noch verkauft? Wir haben jetzt über die großen Namen gesprochen, aber wir haben noch viele kleinere Spieler. Wir haben so einen Sascha Boué, der definitiv gehen kann und soll, aber da wird man definitiv nicht die 30 Millionen bekommen, die man bezahlt hat. Man hat einen Brian Zaragoza, der auch gehen darf, der hat auch 15 gekostet. Du hast Leihspieler wie Franz Kretzig, wie Paul Wanner, die auch nochmal so 6, 7 Millionen einbringen könnten. Du hast Nübel, der auch nochmal Geld einbringen könnte. Also wenn man wirklich die ganzen Kaderspieler mal so wirklich summiert und sagt, okay, du trennst dich von dem Boué, du trennst dich von dem Zaragoza, von dem Kretzig, von dem Wanner, von dem Nübel, vielleicht auch von dem Guerrero, der auch nicht ganz sattelfest ist. Also da kommen schon ein paar Millionchen zusammen und dann könnten die beiden wirklich bei Wirtz nochmal in die Vollen gehen. Ich glaube, wenn die beiden aber merken, wir kriegen unsere Spieler nicht wirklich verkauft oder mit zu großen Dumpingpreisen, dann wird man sich vielleicht bei Wirtz ein bisschen zurückhalten. Aber ich, am Ende des Tages denke ich, es ist wirklich 50-50. Der Spieler muss entscheiden. Ich glaube, wenn der Spieler sagt, ja, ich will zum FC Bayern, dann kann es jetzt nochmal passieren. Wenn er aber zögert und er so Richtung Ausland blickt, dann glaube ich, wird es schwierig, weil so viel Geld in die Hand zu nehmen für einen Spieler, der nicht zu 100% vom Projekt oder von der Mannschaft oder von dem Team überzeugt ist, macht für mich auch keinen Sinn. Und deswegen bin ich bei Wirt so ein bisschen, ja, so ein bisschen zwiegespalten und denke mal, es ist echt ein 50-50-Thema für diesen Sommer.
Ja, da muss ich ja schon fast sagen, dass wir uns dann wohl überraschen lassen müssen. Fakt ist aber, alle News dazu, egal ob zu Wirtz oder den ja, anderen Zukunftsfragen der einzelnen Spieler, findet ihr natürlich auf fcbinside.de und in der FCB Inside App. Wir berichten natürlich auch in der nächsten Folge Headlines, sobald wir da mehr wissen, sobald es da neue Entwicklungen gibt. Klar ist, das wird jetzt wahrscheinlich alles sehr intensiv vorangetrieben. Dann schauen wir mal, welche Mannschaft im Endeffekt erstmal zur Club-WM auch auf dem Platz steht. Es kann ja sein, dass es bis dahin schon Transfers getätigt werden oder dann eben zur neuen Saison im August. Bis dahin steht jetzt eben der Meistertitel am Wochenende noch an. Es könnte klappen, wenn Leverkusen patzt und die Bayern in Mainz eben die 3 Punkte holen. Da blicken wir natürlich auch gespannt darauf. Ansonsten sehen wir uns natürlich nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, servus.